Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom Palmsonntag, 5. April 2009. Das Thema der Predigt lautet, wie Gott führt. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Viele tausend Pilger aus aller Herren Länder strömen in die heilige Stadt Jerusalem. Es ist wenige Tage vor dem Passafest und Jesus und seine Freunde sind mittendrin in diesem Geschehen. Jesus möchte mit seinen Freunden Passafest feiern, obwohl die Situation nicht ganz einfach war, um sicherzugehen, dass auch alles klappt wie beabsichtigt, schickt er zwei von den Freunden voraus, um diese kleine Feier zu arrangieren. Vielleicht sind sie auch etwas spät dran gewesen. Es war schon fraglich, ob sie einen Saal bekommen. Auf alle Fälle sagt Jesus, oder sie fragen dann Jesus, wo sollten dieses ganze Fest steigen? Und Jesus sagt, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen. Der trägt einen Wasserkrug auf dem Kopf, folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, da ich mit meinen Freunden das Passahlamm essen kann. Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist, dort bereitet es. Ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen die beiden losmarschiert sind. Aber die Geschichte endet mit dem Satz, sie gingen und fanden's, wie er es gesagt hatte. Und mit dieser Geschichte lehrt uns die Bibel zweierlei Dinge über Gottes Führen. Erstens, Gott interessiert sich für die Belange unseres Alltags. Ob es die Spülmaschine ist, oder ob es das Auto ist, oder ob es eben der Saal zum Feiern ist. Jesus sagt, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen, oder was ihr trinken, oder was ihr anziehen werdet. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Zweitens, Jesus sagt, oder die Bibel lehrt damit, frage Gott ganz konkret nach diesen Dingen. Jesus sagt, bittet. Bittet, suchet, klopfet an. Bei allem, bei deinen Beziehungen, wenn es um deine Karriere geht, wenn es um die Gesundheit geht oder wenn es um deine Finanzen geht. Und drittens sagt die Bibel mit dieser Geschichte, vertraue Gott, dass er antwortet. Jesus sagt nämlich mehr als nur bittet, suchet, klopfet an. Jesus sagt, Gott antwortet, bitte, bittet, so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan, suchet, so werdet ihr finden. In der Bibel gibt es ein ganz kleines Prophetenbuch, Habakuk. Es sind im Grunde genommen nur eigentlich zwei oder drei Seiten. Aber dieses Büchlein hat es wirklich in sich. Es berichtet zunächst mal im ersten Kapitel darüber, wie Habakuk Gott bestimmte Anliegen nennt und Fragen stellt. Und dann wird erzählt, wie es weitergeht. Also Habakuk hat Gott das gesagt, was ihn beschäftigt. Und dann heißt es, hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was Gott mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du gesehen hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Das Thema heute lautet, wie Gott führt oder 5 Schritte über die Leitung des Heiligen Geistes. Ich habe euch noch eine kleine Skizze gemacht auf dem kleinen blauen Blättchen, so als kleine Gedächtnisstütze zu den 5 Punkten, sonst habe ich immer 3, heute sind es 5, ist ein bisschen viel, da habe ich gedacht, ich schreibe was auf dazu. Du fragst vielleicht, Herr, soll ich diesen Menschen heiraten? Oder soll ich meinen Beruf wechseln? Oder wie soll ich in dieser Sache mit meinen Kindern umgehen? Oder soll ich mein Geld so oder so anlegen? Gott will dir in diesen Fragen weiterhelfen. Und heute lernen wir Habakuks Methode kennen, auf Gottes Reden zu hören. Dazu ein erster Gedanke: Geh in die Stille. Geh in die Stille, wo du mit Gott allein sein kannst. Habakuk sagt zunächst einmal wörtlich, auf der Rückseite habe ich den Text nochmal abgeschrieben: Ich stehe auf meiner Warte. Das ist ein hebräischer Ausdruck, der gebraucht wird, wenn ich ungestört sein möchte, ohne irgendwelche Ablenkungen. Von Jesus wird ja die Gewohnheit berichtet, dass er sich zurückzog, um an einem einsamen Ort zu beten. Die sollten sich auch seine Freunde angewöhnen, und darum nahm Jesus ab und zu welche aus seinem Freundeskreis mit zum Beten, um ihnen da so beizubringen. Und wer zum Beten nicht in die Natur konnte, vielleicht aus Zeitgründen oder familiären Gründen, zudem sagt Jesus: Wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Türe zu und bete. Es kann sehr schwierig sein, vor allem, das merke ich zu Hause, für meine Frau mit den Kindern, wenn man so im Trubel des Alltags drinsteckt, Vorschulkindern, wie soll man da eine ruhige Minute bekommen? Die Mutter unseres Kirchenvaters John Wesley, das hat mich echt umgehauen, die hatte einen ganz interessanten Trick. Susanna Wesley, sie hatte 18 Kinder. Wie soll man mit 18 Kindern Ruhe im Haus bekommen für eine Viertelstunde? Wie konnte Susanna Wesley mit ihren 18 Kindern jemals ein Plätzchen der Ruhe bekommen, um zu beten? Sie fand folgende Lösung. Jeden Nachmittag saß sie im Wohnraum und warf ihre Schürze über den Kopf. Und die Kinder wussten, wenn ihre Mutter im Schaukelstuhl saß und die Schürze über dem Kopf hatte, wollte sie nicht gestört werden. Ein Grund, warum viele nicht mehr von Gott hören, liegt am Lärm, der sie umgibt. Dauernd ist irgendwas in Bewegung, dauernd ist irgendein Radio an oder ein Fernseher oder ein Gerät, das piepst. Wir haben kürzlich eine neue Spülmaschine gekriegt, jetzt piepst die auch noch. Das ist unglaublich. Ja, das ist so. Es piept immer mehr. Vielleicht nimmst du dir vor, in den 40 Tagen mit Gott suche ich mir eine Tageszeit und einen ruhigen Platz, wo ich täglich 10 Minuten Zeit habe. Nur ich und Gott. Ich schalte das Telefon ab, ich schließe jede Störung aus. 10 Minuten, das muss für andere auch einmal erträglich sein. Der erste Schritt, um Gottes Führung zu erfahren, heißt: Geh in die Stille. Aber dann musst du ja auch innerlich zur Ruhe kommen. Das führt zum nächsten Schritt. Zweitens, entspanne dich. Entspanne dich und warte. Was heißt das, wenn Habakuk sagt: Ich stehe auf meiner Warte? Doch wohl, ich stehe und laufe nicht. Sich nicht bewegen. Aufmerksam sein. Nicht umherrennen. Still werden. Entspannen und warten, bis Gott redet. Habakuk wartet auf Gott. Ich hatte sehr lange Zeit Probleme, mich in meiner Andacht und stillen Zeit zu konzentrieren. Mein Denken ist immer dann aktiv geworden, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe und für mich ganz persönlich stille Zeit machen wollte. Ich konnte mich schlecht beim Beten konzentrieren. Ein Freund, Pastor Reinhard Kannenberg, er ist mittlerweile Leiter der Deutschen Bibelliga, hat damals zu mir gesagt, wenn dir dann andere Gedanken kommen, schreib es einfach auf einen Zettel, und dann bist du frei und kannst dich wieder aufs Beten konzentrieren. Das war ein wertvoller Hinweis. Am meisten hat mir dann zur Konzentration vollends geholfen, laut zu beten. Oft haben wir es auch im Gebet mit einem anderen Feind zu tun. Mit einem Feind, der uns hindert, auf Gott zu hören, nämlich negativen Gefühlen. Plötzlich kommt dir dein Gewissen in den Sinn und macht dir Schuldgefühle, macht dir Fehler oder Schwachheiten bewusst. Du willst beten und plötzlich fällt dir ein, wie schlecht du bist oder mit wem du irgendein Problem hast. Es kann ja sein, dass dir etwas einfällt, was du dann auch in Ordnung bringen solltest. Dann schreib es auf, aber konzentrier dich auf das, worüber du jetzt mit Gott sprechen willst. Und danach hast du Zeit, das in Ordnung zu bringen, was ansteht. Die Bibel gibt 3 interessante Tipps, wie wir körperlich und geistig auf Gott warten können. Das erste ist, entspanne dich körperlich. Erstaunlich oft fordert David in seinen Psalmen auf, sei stille. Sei stille. Es kommt stereotyp in vielen Psalmen vor als Aufforderung. Das heißt doch, komm zur Ruhe. Wenn du dich körperlich unwohl fühlst, wirkt sich das doch auf deine innere Haltung aus. Du kannst doch, wenn du angespannt bist körperlich, nicht entspannt denken. Und darum sagt David, sei still. Und zweitens, warte in Stille. Ich weiß nicht, ob jemand ab und zu versucht, einzuschlafen. Manche können schlecht einschlafen und dann hast du vielleicht schon Angst und du nimmst dir vor, ich muss jetzt unbedingt in dieser Nacht schlafen, morgen ist ein harter Tag und versuchst einzuschlafen. Aber das funktioniert nicht. Du kannst dir nicht befehlen, einzuschlafen. Es braucht einfach Zeit, bis dein Körper, sagen wir mal, so weit abgeschaltet ist, dass du in den Schlaf fällst. Du musst warten. So ist es auch mit dem Hören auf Gott. Die Aufforderung auf Gott zu warten begegnet erstaunlich häufig im Gebetsbuch Davids. Gott spricht mit Menschen, die sich Zeit nehmen zum Hören. Wenn du in Eile bist, kannst du nicht damit rechnen, dass Gott zu dir spricht. Wenn du schnell unterwegs bist und sagst, jetzt mache ich 5 Minuten stille Zeit und dann muss das aber auch passieren, weiß ich nicht, ob das klappt, das auch klug ist. Gott lässt sich nicht auf Befehl erzwingen. Ein dritter Aspekt, der mir aufgefallen ist in der Bibel, wie wir mit Gott in Kontakt kommen können, probier es mit sanfter Musik. Von dem Propheten Elisa wird erzählt, als er einmal in einer schwierigen Situation den Kontakt mit Gott suchte und wusste, er braucht jetzt ein Wort von Gott, wird erzählt, dass er um sanfte Musik bat. Interessant. Dann wird erzählt, und als der Spielmann auf den Saiten spielte, kam die Hand des Herrn auf Elisa und er sprach, so spricht der Herr. Ich komme an einen Punkt, ich habe schon ein paar Predigten dazu gehalten. Wir haben im letzten Jahr schwerpunktmäßig an verschiedenen Stellen dazu geredet miteinander. Musik ist ein Gnadenmittel Gottes. Die Bibel lehrt, dass Gott mit, unter und durch Musik seinem Volk, uns Menschen, seine Gegenwart in einer Tiefe und Intensität schenkt, wie dies auf gedanklicher Ebene nicht möglich ist. Musik ist zu mehr da als zur Zerstreuung. Auch im Gottesdienst ist Musik nicht Girlande, die das Eigentliche irgendwie nett aufpeppt. Musik ist ein eigener Weg, den Gott geschaffen hat, um uns zu begegnen. Und darum nutzen wir die Musik in dieser ureigensten Absicht Gottes. Sicher muss jeder seinen eigenen Weg finden. Wichtig ist nur, dass du es schaffst, aus deinem mentalen Chaos herauszukommen und frei und offen zu werden für Gott. Von Habakuk können wir zweitens lernen, warte. Drittens, halte Ausschau nach inneren Bildern. Das Dritte, was Habakuk sagt, um Gottes Leitung zu erfahren, ich sehe zu, was Gott mir sagen und antworten werde. Wir müssen jetzt an diesem Text das Wort sehe unterstreichen. Ein Schlüssel, um Gottes Reden zu erfahren, sind innere Bilder sehen, die er uns zeigt. Wir denken jetzt, manche schon als du über Musik geredet hast, ist mir da so transzendental meditatorisch vorgekommen. Und jetzt mit diesen inneren Bildern, das klingt so ein bisschen nach New Age. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es regt mich furchtbar auf, dass der Teufel es fertig bringt, vielen Gläubigen die Freude an persönlicher Gotteserkenntnis zu nehmen, indem er sie zur Meinung verführt, alles, was mit Meditation zu tun hat und mit sich versenken und so weiter, mit Mystik oder Denken in Bildern, das habe mit New Age oder mit irgendwelchen fernöstlichen Dingen zu tun. Das ist doch Humbug. Das ist doch ein ureigenster Weg, wie Gott sich uns mitteilt. Denken wir an Abraham, an Jakob, an Hiob, an David, an die Propheten, im Neuen Testament an Petrus, an Johannes. Paulus ermutigt die Gemeinde in Ephesus: Gott erleuchte eure Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Wo sind die Augen des Herzens? Doch nicht hier, sondern hier, in meinem Gemüt, dass ich mit meinem ganzen Wesen versuche, einen inneren Eindruck von einer Sache zu gewinnen. Und Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sagt nicht, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht begreifen oder erdenken, sondern sehen, dass ich einen Eindruck bekomme. In unserer Planungsgruppe AG Neue Heimat waren wir vor einiger Zeit in Freimann, um ein mögliches Grundstück zu besichtigen. Es war ein furchtbar trüber Tag. Es war eisig, der Wind hat gepfiffen und dann hat es noch richtig immer mehr mit Schneien angefangen. Und wir haben wirklich von Minute zu Minute gemerkt, wie wir durch diese halb abgebrochenen Räume durchgewandert sind und dann mal ins Freie raus, wie es uns immer schlechter ging. Und dann hat einer gesagt, der da viel Erfahrung hat, in Rohbauten ein rechtes Bild zu vermitteln, der hat uns angesprochen, hat gesagt: Leute, wir müssen uns jetzt nicht dieses halb abgebrochene Gebäude vorstellen bei düsterem, kaltem Wetter. Denkt euch ein freundliches Bild, ein heller, lichter Raum, Wärme, und dann sind hier große Fenster und wir gucken raus und da ist ein schön begrünter Innenhof. Und schlagartig hat sich die Stimmung in diesem Raum verändert. Studien haben gezeigt, es gibt zweierlei Weisen zu denken, figürlich und digital. Zwischen 50% und 75% der Leute denken so figürlich, bildlich. Ich kann sagen, ja, und wenn du die Bibel liest, dann liest du ja nicht einfach eine Geschichte, sondern da stellst du dir ja manches vor drumherum. Aber was ist mit den Leuten, die so ganz digital denken und die kein Bild im Kopf haben? Die Bibel sagt, unsere Sinne werden durch den Gebrauch geübt. Unsere Sinne werden durch den Gebrauch geübt. Du kannst die Fähigkeit, mit einem geistlichen Auge zu sehen, entwickeln. Wenn du selbst zur Ruhe gekommen bist und dich Ablenkungen verschließt, kannst du sagen: Herr Jesus, gibt es irgendetwas, was du mir heute zeigen möchtest? Gibt es irgendeinen Eindruck, irgendetwas, das du mir heute mit auf meinen Weg geben möchtest? Eine Idee, einen Impuls? Darum geht's, wenn Habakuk sagt, ich sehe zu, was er mir sagen und antworten werde. Als drittens lerne ich von Habakuk, halte Ausschau nach inneren Bildern. Viertens, schreib es auf. Eine häufige Klage oder Bedauern im Gespräch mit Leuten ist, dass sie sagen, weißt du, ich mache meine stille Zeit, ich mache meine Andacht, aber ich empfinde mein Gebetsleben sehr eintönig. Mein Beten ist formelhaft, es ist viel Routine dabei. Das mache ich auch manchmal, wenn ich zum Frühstück bete mit meinen Kindern, denke ich manchmal, was denken die jetzt, was er da betet. Natürlich ist es manchmal oft auch dasselbe, es ist formelhaft, aber es ist doch so, wenn wir offen sind, dann kann ich doch mich in manchen Momenten von Gott neu inspirieren lassen. Dann wird diese Routine aufgebrochen. Aber wie kann es dazu kommen? Und hier können wir uns von Habakuk weiterhelfen lassen. Er sagt, probier's mal in deinem ganz persönlichen Gebet mit einem Gebetstagebuch. Habakuk berichtet, der Herr antwortete mir, schreib auf, was du geschaut hast. Schreibe, so wie er, deine Bitten und Anliegen auf und dann notiere, wie Gott darauf reagiert hat. Vielleicht hast du jetzt die Sorge, ist es nicht etwas unheilig, wenn ich bete und die Bibel lese und nebenher einen Schreiber habe. Aber was denkt ihr, wie die Bibel entstanden ist? Wir glauben doch, dass gläubige Menschen in der Auseinandersetzung mit Gottes Wort einen Stift in die Hand genommen haben und das, was Gott ihnen ins Herz gegeben hat und in den Sinn aufgeschrieben haben. Fragen, Anliegen, Erkenntnisse, Visionen. Zum Beispiel beginnen die meisten Psalmen mit einer Frage. Psalm 2, warum toben die Heiden? Diese Frage hat der Mensch gestellt und dann hat er irgendwie einen Bleistift genommen oder von mir aus einen Meißel und hat es in Stein eingemeißelt, aber auf alle Fälle hat er dann aufgeschrieben, was Gott ihm als Antwort gegeben hat. Manchmal habe ich Gott etwas gefragt und dann spüre ich, dass Gott sagen wollte, darüber möchte ich jetzt mit dir nicht reden. Das ist in Ordnung. Gott weiß es am besten. Kann auch mal sein, dass ich zu einem mir nahen Menschen, zu meiner Frau sage, irgendwas sage und dann sagt sie, ist okay, es ist kein Gesprächsbedarf. Kann ja auch in unserem Verhältnis zu Gott sein. Aber ich möchte festhalten, wenn du beginnst, dein Gebetsleben zu überdenken, wird dein Leben, dein Beten lebendig. Und dabei kann ein Gebetstagebuch helfen. Erstens, dass du dich beim Beten konzentrieren kannst. Und zweitens, hältst du die Erinnerung fest, wie Gott dir auf deine Fragen eine Antwort gegeben hat. Die vierte Anregung, die wir von Habakuk lernen können, wenn wir wollen, lautet, schreib es auf. Der fünfte Punkt heißt Tee wie Danke und lobe Gott. Leute, die Rechnung ist nicht ganz aufgegangen, aber ein wenig Humor muss man ja auch haben. Also Danke und lobe Gott. Ich weiß nicht, ob ihr wahrscheinlich die wenigsten wisst, ich habe es vorher zumindest nicht gewusst, wie das Prophetenbüchlein Habakuk ausgeht. Es endet mit einem Loblied auf Gott als Ausdruck dankbarer Liebe. Es beginnt damit, dass im dritten Kapitel der Habakuk sagt, Herr, ich habe die Kunde von dir gehört, ich habe dein Werk gesehen, Herr, mache es lebendig in naher Zeit. Und dann listet er ganz viel Einzelheiten auf und am Ende sagt er, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil, denn der Herr ist meine Kraft. Eine meiner wichtigsten Gebetserfahrungen war, als ich in meiner Andachtszeit angefangen habe, nicht nur Gott um Sachen zu bitten, sondern mir auch zu überlegen, was ist denn aus dem geworden, um was ich Gott gestern oder vorgestern oder letzte Woche, was ich erbeten habe. Das hat mein Gebetsleben völlig verändert, weil mir ist plötzlich aufgegangen, wie oft Gott tatsächlich reagiert hat. Ich kann sagen, in dem Maß, wie ich diese vier Elemente aus dem Gebetsleben Habakuks auch in meinem Gebet dem Raum gegeben habe, in dem Maß ist mein Beten lebendig geworden. Da ist plötzlich aus dem Monolog ein Dialog geworden. Ich habe gemerkt, Gott ist eine Wirklichkeit. Ich war überrascht, wie konkret und sehr klar Gott in meinen Alltag hineinspricht. Oft bin ich ganz beschämt, wie schnell Gebete in Erhörung gehen. Und dann kann ich nicht anders, als Gott auch zu loben als Ausdruck dankbarer Liebe. Und wenn ich das dann tue und ich darüber nachdenke, dann werde ich immer froh. Und dann kommt etwas ganz Neues in mein Leben. Bei der Passafeier, von der wir eingangs gesprochen haben, von der Passafeier, bei dieser Passafeier in jenem Saal in Jerusalem mit seinen Freunden, wird es Jesus klar, dass sich da einiges zusammenbraut. Die Freunde sind ihm gegenüber nicht alle offen. Manche halten etwas zurück, eine ganze Er merkt, da drehen vielleicht irgendwelche ein eigenes Ding. Man spürt das ja. Jesus ist sich unklar, wie er darauf reagieren soll. Und er entschließt sich, in diesen nahegelegenen Garten Gethsemane zu gehen und zu beten. Wie für Habakuk heißt Gebet für Jesus, geh in die Stille, warte, halte Ausschau, was Gott sagt. Und die Erzählung von Gethsemane, die wir ja in der kommenden Woche auch im Rahmen der Passionszeit neu bedenken, gibt einen ganz tiefen Einblick in das Gebetsleben Jesu. Sie lädt uns ein, es ihm gleich zu tun. Wenn Jesus dabei seine engsten Freunde zum Beten mitnimmt, an jenem Abend, ihnen sagt, wie es ihm geht und dann auffordert, bleibt hier und wacht, hat es einen anderen Sinn, als dass er ihnen eine neue Lektion übers Gebet erklären möchte. Jesus möchte, dass sie ihn an diesem Abend im Gebet unterstützen. Weil Jesus überzeugt ist, was er immer wieder gesagt hat, wenn zwei oder drei eins werden in meinem Namen, worum sie bitten wollen, es wird ihnen von meinem Vater im Himmel widerfahren. Und aus diesem Grund heraus hat die Gemeinde Jesu verhältnismäßig schnell die Praxis begonnen, dass man füreinander gebetet hat. Dass man sich die Hände aufgelegt hat, sich gesegnet hat und wo einer gemerkt hat, ich bin mit meiner Kraft am Ende oder ich habe etwas, wo ich einfach gern einen Zuspruch hätte, da haben andere für einen stellvertretend gebetet. Das gilt für alles, was dich bewegt, wo du denkst, da würde mir der Zuspruch, das Gebet, der Segen guttun. Nach der Predigt werden wir heute wieder so eine Zeit haben. Wir werden jetzt gleich mit uns beten. Dann wird die Praise Band ein Lied spielen und mit uns singen. Und dann ist die Möglichkeit, dass wenn jemand da ist und sagt, ich habe einfach was, wo ich gern möchte, dass jemand anders dafür betet oder ich möchte einen Zuspruch oder dass jemand mich segnet, dann ist die Möglichkeit, Gustl Fuchs und ich, wir werden wieder hier vorne sein und ihr dürft dann einfach nach vorne kommen, wollen das in einer ganz unkomplizierten Weise machen und die, die in den Reihen sind, die singen die Lieder mit und beten und segnen die damit, die vorne sind. Ich möchte allen, die spüren, das täte mir gut, den Mut machen, es einfach zu wagen. Das gerade mal 2 oder 3 Seiten starke Prophetenbüchlein Habakuk ist wie so ein Leitfaden dafür, wie Gott führt und wie der Gedankentransfer zwischen Gottes Geist und unserem Geist stattfinden kann, über den der Paulus sagt, Gottes Geist gibt Zeugnis meinem Geist. In Kapitel 1 notiert Habakuk alles, was er an Anliegen hat. Und dann gibt es 2 Sätze, die wir jetzt etwas angeguckt haben, wo Habakuk sagt, was er dann macht. Dass er auf Antwort wartet. Und im 2. Kapitel schreibt er dann diese Antworten auf. Und im 3. da lobt er Gott. Wir lernen daraus 5 Schritte über die Leitung des Heiligen Geistes. Geh in die Stille, warte, halte Ausschau, schreibe es auf und dann danke und lobe Gott. Wenn du anfängst, diese biblischen Schritte zu praktizieren, da wird sich dein Christenleben verändern. Da werden sich neue Dimensionen öffnen. Es wird dein Leben zu einem wirklich großen Abenteuer machen. Es wird eine Freude in dein Leben einziehen. Ich sage das wirklich aus ganz eigener Erfahrung. Lasst uns dafür beten. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch dazu erheben. Du guter Gott, Schöpfer unseres Lebens, danke, dass du uns mit geistlichen Sinnen ausgestattet hast. So können wir Dinge wahrnehmen, die für unsere Augen unsichtbar sind und doch Wirklichkeit. Herr, wir danken dir für deinen Sohn Jesus. Er hat uns so anschaulich gezeigt, wie wir mit dieser unsichtbaren Wirklichkeit umgehen und rechnen können. Herr, ich möchte dir danken für alle, die heute Morgen gekommen sind. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen zeigst, was du ihnen sagen möchtest, wo du sie leiten und führen willst. Herr Jesus, manche spüren, dass sie sich von den vielen Ablenkungen des Alltags losreißen müssen. Sonst können sie dich nicht hören. Herr, gib ihnen Mut, Zeiten der Stille zu planen, wo sie das Handy auch einmal ausschalten und wirklich nur für dich da sind. Herr, oft hindert uns geistliche oder körperliche Anspannung, uns dir zu öffnen. Wenn uns das deutlich wird, Herr, mach uns frei, Wege zu suchen, um uns zu entspannen. Ich möchte dir ganz herzlich danken für die Gabe der Musik, wo du uns in ganz tiefen Schichten unserer Person erreichen kannst. Herr, wo du an uns anrühren kannst und wo wir über uns hinauswachsen können und dir ganz nahe kommen können. Herr, wir erkennen, dass unser Gebetsleben oft formelhaft ist oder starr. Herr, du zeigst uns ganz verschiedene Wege, die du bestimmt hast, um mit uns zu reden. Mach uns bereit, auch im Gebet, in der Begegnung mit dir, Dinge auszuprobieren, immer einmal wieder etwas Neues zu versuchen. Herr, manchmal merken wir auch, dass wir selber zu schwach sind, um das zu formulieren, was uns auf der Seele liegt. Herr, da möchte ich dich bitten, dass alle, die das merken, dass sie den Mut haben, andere zu bitten, dass sie für sie beten, einen Segen empfangen und die Verheißung von dir. Herr, Vater im Himmel, erweck uns zu einer ganz lebendigen Beziehung mit dir. Erfülle uns mit deinem heiligen Geist, der uns führt und leitet. Amen. Komm, atme auf, in mein Gehirn.